Ich habe heute ein Predigtthema mitgebracht. Das stammt nicht von mir. Christoph Zehntner hat ein Lied davon gemacht. Leben mit Jesus heißt Folgen. Leben mit Jesus hat Folgen. Gott sei Dank. Weil es Leben mit Jesus ist. Und weil dieser Jesus mein Leben verändern will, deins auch. Ich komme zu Jesus, weil er die Möglichkeiten und die Kraft dazu hat. Für diese Veränderung ist übrigens auch die Bibel geschrieben. Ist nicht immer so einfach. Denn wir haben uns an so vieles gewöhnt, was man so, wie man sein Leben gestalten kann. Jeder hat so seine Geschichte und hat seine Strategien entwickelt, wie er das hinkriegt. Damals hat es uns zum Überleben geholfen. Es kann aber sein, dass es heute ganz anders ist. Darum will uns Jesus manches wieder abgewöhnen. Weil es nicht gut tut. Andern nicht und dir selber auch nicht. Manchmal merken wir es nicht einmal. Ich lade euch heute ein, darauf zu hören. Mir ist es schon manchmal so gegangen, wenn ich mich mit Predigttexten, mit vorgeschlagenen Predigttexten beschäftigt habe, dass ich mit biblischen Aussagen konfrontiert wurde, die hätte ich mir nie ausgesucht. Es gibt ja so Bibelworte, wenn man die liest, da blättert man dann gleich weiter. Aber Gott hat sie ja trotzdem gesagt. Können Sie ja ruhig aus eurer Bibel rausstreichen, sie stehen trotzdem drin. Könnt ihr eure Ohren zumachen, Gott sagt sie trotzdem. Und das, ehrlich war, es hat mich immer weitergebracht. Immer habe ich Neues entdeckt, neue Blickwinkel gewonnen, habe Dinge gelernt für mein Leben in der Gegenwart Gottes, Dinge, die wichtig, die sogar notwendig waren. Und sind. Also auch wenn Jesus dir nicht nach dem Mund redet, tut er es immer, um dich zu befreien, um dir das Leben zu erleichtern, ein sinnvolles Leben möglich zu machen, ein Leben in seiner Kraft und in seiner Gemeinschaft. Mit ihm wird das Leben leichter. Jesus hat mal gesagt, mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. So bitte ich dich jetzt mit mir auf den heutigen Text zu hören und zu überlegen, was er mit deinem Leben zu tun hat. Und behalte dabei das im Blick. Jesus will dich niemals beschweren, sondern dich zu seiner Nachfolge befreien. Vielleicht wird es dein Wertesystem umkrempeln. Aber es wird nie zu deinem Nachteil sein. Wird nie zu deinem Nachteil sein. Ich lese einige Worte aus dem Lukas-Evangelium, die uns heute weiter beschäftigen werden. Kann sein, dass das nicht ganz der gleiche Wortlaut ist, aber denn ich habe hier die neue evangelistische Übersetzung. Gut, dass es viele deutsche Übersetzungen gibt, ne? Müssen wir nicht alle Griechisch lernen. Als sie, nämlich Jesus und seine Jünger, als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Doch Jesus entgegnete ihm, die Füchse haben ihre Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann, wo er sein Haupt hinlege, steht da, macht man zum Ausruhen. Zu einem anderen sagte Jesus, komm und folge mir. Doch der antwortete, Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben, entgegnete ihm Jesus. Deine Aufgabe ist es, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Wieder ein anderer sagte, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen. Aber erlaube mir doch, erst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Doch Jesus sagte, wer seine Hand an den Pflug legt und dann nach hinten sieht, ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Auweia, wer bleibt denn dann übrig? Ich habe wieder drei Punkte dabei. Der erste, ein Text, der uns betrifft. Hier werden uns drei Szenen erzählt und keine wird zu Ende erzählt. Ist euch das aufgefallen? Der erste bekundet, ich will dir, Jesus, um jeden Preis nachfolgen. Der zweite wird von Jesus zur Nachfolge und zum Leben unter seinem Auftrag aufgefordert. Der dritte möchte Jesus nachfolgen, aber er bittet von ihm noch einen Aufschub. Jetzt möchten wir doch gerne wissen, wie sich diese drei entschieden haben, ne? Wird uns nicht gesagt. Was bedeutet das? Mir scheint, dass es hier nicht um die genannten Menschen und ihre inneren Einstellungen geht. Auch Namen und nähere Umstände werden uns ja nicht erzählt, bleiben unbekannt. Sondern dass es vielmehr um uns geht, um dich und mich. Die Frage ist nicht, wie haben sich diese drei entschieden, sondern die Frage ist, wie entscheidest du dich? Wie entscheidest du dich? Die Beschäftigung mit diesen Versen hat auch mich sehr angesprochen, weil es eben nicht um eine Mitteilung geht, die man wahrnehmen kann, die man hören kann oder wie beim Fernseher wieder ausdrehen, wenn man nicht mehr sehen will, kann man ja nicht. Nicht um die Menschen geht es, sondern um mich und dich, um eine Frage, die wir beantworten müssen. Und zwar nicht mit den Worten, sondern mit dem Leben. Natürlich kannst du das einfach alles beiseite schieben. Aber wenn du willst, dass Jesus der Herr deines Lebens ist, kommst du daran nicht vorbei. Ich auch nicht. Niemand, der Jesus folgen kann, kommt daran vorbei. Jesus hat einmal dazu aufgefordert, vor einer Unternehmung die Kosten zu überschlagen. Den Aufwand bewusst in den Blick zu fassen. Wer bauen will, soll vorher durchrechnen, ob er das auch bezahlen kann. Wäre gut. Und wer einem übermächtigen Gegner standhalten will, der muss gucken, ob er das mit seinen Kräften auch realisieren kann. Und wenn nicht, soll er um Frieden bitten, solange es noch geht. So ist also Nachfolge. Überlege, ob du es durchhalten kannst. Und wenn nicht, dann bitte Gott um Frieden. Er lässt sich nicht umsonst bitten. Bitte ihn um Frieden. Natürlich kannst du sagen, wie kann ich das bedenken und entscheiden? Woher weiß ich denn, ob ich das durchhalte? Ich weiß doch nicht, was kommt. Ich weiß nicht, welche Folgen das hat, wie konkret das aussieht. Ich kann nicht sagen, wie ich reagieren werde. Könnte ich zwar sagen, was ich will, aber ob ich das nachher auch mache, weiß ich doch vorher nicht. Weiß ich nicht. Wenn du so reagierst, ist das gut, dann hast du schon viel verstanden. Lass uns trotzdem noch mal anschauen, was Jesus hier zur Nachfolge und zur Gemeinschaft mit ihm zu sagen hat. Zu den Möglichkeiten, die daraus folgen, komme ich nachher noch. Also, zweiter Punkt, dreimal Nachfolge konkret. In einer Bibelübersetzung habe ich über diesen Abschnitt die Überschrift gelesen, vom Ernst der Nachfolge. Nach meiner Meinung geht es viel weniger um Ernst, vielmehr um Klarheit. Klarheit ist zwar nicht immer schmackhaft, aber immer hilfreich. Zum Beispiel bei einer Krankheit. Es gibt ja da die Medizin, schönes Sprichwort, was bitter im Mund ist, dem Magen gesund. Ne? Erst wenn ich weiß, was ich habe, das kann unangenehm sein, erst dann kann ich was Wirksames dagegen tun. Ist doch Blödsinn, wenn man sagt, ja, ich habe da so ein paar Pillen, mal gucken, ich schmeiß die mal ein, dann werden wir schon sehen, ob es hilft. Guck doch auch, was ich habe, und dann nehme ich das, was mir hilft. Da sagt dazu einer zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Würde da nicht jeder von uns jubeln, wenn er solche Worte hört? Sehnen wir uns nicht danach, dass Menschen von ganzem Herzen und um jeden Preis Jesus folgen wollen? Und Jesus? Er müsste nicht rufen, Halleluja, preis den Herrn. Macht er nicht. Er sagt, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Klingt ganz schön radikal. Scheint mir aber einfach realistisch. Warum er das diese Menschen sagt, weiß ich nicht. Dann antworte doch du drauf. Jesus ist nicht gekommen, weil er dir Sicherheit bieten will, sondern weil er dich, und das sind alle inbegriffen, in die Freiheit führen will. Wer sich durch Jesus absichern will, sein Schäfchen ins Trockene bringen will, kann er probieren, wird nicht klappen. Er wird enttäuscht werden. Nachfolger Jesu kommen oft dadurch, dass sie ihm folgen wollen, in Bedrängnis. Da wird das Leben, ihr Leben nicht einfacher. Da kriegen sie Druck manchmal und hören trotzdem nicht damit auf. Ja, Jesus will uns eine Wohnung bei Gott verschaffen, hat er uns versprochen. Und das wird bestimmt sicher sein. Das bringt ja Sicherheit, ne, Wohnung. Bei Gott wird sie uns ganz bestimmt geschenkt werden, aber hier auf der Erde noch nicht. Jesus ist nicht gekommen, um uns Sicherheit zu bringen, sondern um die Gemeinschaft mit ihm. Zweite Szene, Jesus ruft einen Menschen in seinen Dienst. Der möchte aber zuerst seinen Vater begraben. Herr, erlaube mir doch, ist doch verständlich. Gebietet uns Gott nicht, dass wir die Eltern ehren sollen? Gewiss tut er das, aber wenn die Bindung an die Eltern zu einem Argument wird, warum ich Jesus nicht folgen würde, dann ist was schief. Jesus hat ja manches Mal ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, die Bindung an ihn muss Vorrang haben vor allem anderen. Vor allem anderen. Was ist denn jetzt wichtiger, Jesus oder der Vater? Der Vergleich mit dem Überschlagen der Kosten schließt übrigens mit dem Satz, Lukas 14, 33, jeder unter euch, wer sich nicht von allem lossagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Von allem, steht da. Das schließt die Eltern ein. Das wertet sie nicht ab. Das macht uns nur darauf aufmerksam, wer sich hinter dem Gebot, auch wenn es ein Gebot Gottes ist, wer sich dahinter versteckt, wenn er Jesus nicht folgen will, der hat ein Problem. Lass uns nie uns unter dem Gebot Gottes verstecken, wenn wir Jesus nicht folgen wollen. Natürlich kannst du sagen, jetzt wird es aber ganz schön radikal. Ist so bei Jesus, ne? Aber hilfreich. Jesus weist uns hier auf etwas hin, was sich durch keine subjektiven Wertmaßstäbe verändern lässt. Das wird in der dritten Szene jetzt ganz deutlich. Wieder ruft Jesus einen Menschen in seine Nachfolge, beziehungsweise der kommt und sagt, ja, ich will dir folgen, aber. Er lehnt ja Jesus gar nicht ab. Ich will dir ja, ich glaube, dass er Jesus wirklich folgen will. Aber er hat noch eine Bedingung, die für ihn im Moment Vorrang hat. Er will sich von seinen Verwandten verabschieden und Jesus soll ihm dafür die Erlaubnis geben. Jesus reagiert hier mit einem Hinweis, der mir symptomatisch erscheint für alle Nachfolger. Ich finde, dass er das gut zusammenfasst. was die Kernaussage dieser Geschichten ist. Mir hat sie sofort eingeleuchtet. Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt, wer pflügen will, und dann nach hinten schaut, ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Zum Pflügen übrigens auch nicht. Leuchtet mir sofort ein. Die meisten von uns sind ja nicht in der Landwirtschaft tätig, ne? Auch ich habe in meinem Leben noch nie eine Furche gezogen. War auch besser so. Aber ich verstehe sofort, was gemeint ist. Wer pflügen will, muss nach vorn schauen. Der muss das Ziel im Auge haben. Er kann nicht zwei Zielen gleichzeitig folgen. Ist übrigens immer so, zum Beispiel an jeder Wegbiegung. Wer sich für einen Weg entscheidet, entscheidet sich gegen alle anderen. Und man kann immer nur einem folgen. Wir waren letzte Woche ein paar Tage unterwegs, dann wollten wir zur Tankstelle, haben wir da gesehen, weil wir Sprit brauchten. Ne? Da war auch eine Wegweise, wo wir hätten hingemusst. Das haben wir aber erst gemerkt, wo wir vorbei waren. War ganz schön schwierig, dann die Tankstelle doch zu finden. Haben wir dann noch geschafft. Aber es ist immer so, ne? Wenn du am richtigen Weg vorbei bist, dann kriegst du den richtigen nicht mehr vorbei. Du kannst immer nur einem Wegweiser folgen. Wer Jesus folgen will, kann nicht auch noch gleichzeitig nach was anderem streben. Wenn du ihm nicht folgst, hast du was anderes im Fokus. Das wird nicht zu deinem Vorteil sein. Jesus macht das an einer anderen Stelle der Bibel ohne Bild deutlich. Er sagt, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das geht nicht. Einem, nicht beiden. Vor einigen Wochen habe ich mir einen Podcast angehört. Sehr interessant. Da hat sich Johannes Hartl mit einem gewissen Ben, ich kenne ihn sonst nicht persönlich, unterhalten. Und da hat der Johannes Hartl gesagt, jeder betet irgendwas an. Dann kriegt er eine Zurückfrage. Meinst du jetzt 90% oder meinst du 100? Und dann hat er gesagt, ich meine wirklich 100. Alle, jeder. Jeder hat ein höchstes Ziel, dem er folgt, nachdem er seine Tätigkeiten ausrichtet. Manche das Geld, manche das Ansehen, manche die Ruhe, manche den Erfolg. Und das beten sie an, auch wenn sie vielleicht das Wort nicht benutzen. Das haben sie im Fokus. Das ist für ihn wichtiger als alles andere. Darum geht es. Was betest du an? Was steht in deiner Wertehierarchie ganz oben? Das beantwortest du nicht am Sonntagmorgen mit Worten. Gut, wenn du es da machst. Aber ablesbar wird es, wonach du deine Entscheidungen triffst. Dann siehst du, was der Maßstab ist, nachdem du die Entscheidung triffst. Man kann schon sagen, Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Aber wenn man dann eine Arbeitsstelle sucht und bei der einen verdient man mehr als bei der anderen, wird die Entscheidung schon ein bisschen schwieriger. Wonach triffst du deine Entscheidung? Vielleicht musst du mal mit jemandem sprechen, der dir hilft, dich selber ein bisschen besser zu erkennen. Möglicherweise ist das nicht ganz leicht für dich, aber notwendig. Vor allem hilfreich. Ich weiß das aus eigener Entscheidung, aus eigener Erfahrung. Oder willst du dich weiterhin über dich selbst und deine echten Motive täuschen? Jesus möchte das vermeiden. Weil er dich liebt, weil er will, dass deine Nachfolge tatsächlich stattfindet. Wenn du Jesus nachfolgen willst, geht er voraus, ja, deswegen heißt es Nachfolge, dann kannst du nicht sagen, Moment mal, Jesus, ich gehe jetzt woanders hin. Dann kannst du ihm nicht mehr folgen. Jesus sagt also nicht etwas Unbequemes, weil er dich schikanieren will, weil es ihm Spaß macht, dir mal was reinzudrücken, sondern weil er dich vor einer Enttäuschung bewahren will. Er sagt mal, warum nennt ihr mich eigentlich Herr und tut nicht, was ich euch sage? Das passt nicht zusammen. Jesus möchte, dass du tust, was er dir sagt, was er dir sagt. Er hat mich mal sehr angesprochen, dieser Satz. In der sogenannten Verklärungsgeschichte, Matthäus 7 steht das, 17 steht das, anderen auch noch, stellen auch noch. Da sagt Gott, dies ist mein lieber Sohn. Und dann kommt ein schöner Satz, er gefällt mir und hört auf ihn. Hört auf ihn. Kann man dann auch sagen, hört nicht auf die anderen Menschen. Hör nicht auf das eigene Herz. Hört nicht auf den Prediger, was er euch so befiehlt. Hört auf ihn. Um deinetwillen. Es geht doch um dich. Kein Arzt schnippelt doch an dir herum, weil er dir wehtun will. Sondern weil er dir helfen will. Ich bin froh, dass es Leute gibt, die das machen. Ich hatte schon zweimal eine Bruch-OP, ne? Aber das haben die doch nicht gemacht, weil es ihnen Spaß macht, weil sie sagen, ach, wieder was zum Schnippeln. Sondern er macht es, weil er dir helfen will. Kann man über Ärzte denken, wie man will. Wenn schon Ärzte so sind, wie viel mehr Jesus? Es geht ihm doch nicht darum, dass er dir was aufdrückt, sondern dass er dir hilft. Dreimal Nachfolge konkret, jetzt kannst du entscheiden, was du machen willst. Und jetzt kommt das Wichtigste, was mir an dieser Predigt besonders liegt. Es geht nicht um Ende, sondern um Anfang. Nicht Ende, sondern Anfang. Wenn man jetzt fragt, wie wird das denn, dass Jesus zur absoluten Werte-Priorität deines Lebens wird, die sich auch in den Taten auswirkt, fällt uns als erstes ein, du musst eine bewusste Entscheidung treffen. Muss man ja auch. Ist auch wichtig. Aber wird sie deine tief verwurzelten Ziele verändern? Ich denke dabei an den Apostel Petrus. Er war ein eifriger und entschiedener Nachfolger Jesu. Ja, er war fest entschlossen. Und wenn sich alle an dir ärgern, ich nicht. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. War er fest entschlossen? Glaube ich, dass er fest entschlossen war. Hat das seine Verleugnung verhindert? Nein. Vielleicht hast du schon mal von der Fernsehsendung gehört oder gelesen, denn sie wissen nicht, was passiert. Ich weiß nicht, ob es die Sendung noch gibt, da mussten drei Leute mit Situationen und Anforderungen umgehen, die sie vorher nicht kannten. Günter Jauch war das und Thomas Gottschalk, der ist ja inzwischen ausgeschieden, und Barbara Schöneberger. Nun, die sind im Improvisieren geübt, die drei. Und selbst wenn es was nicht geklappt hat, hatten sie immer noch einen flapsigen Spruch drauf. Die konnten das. Unser Leben könnte den gleichen Titel haben, denn du weißt nicht, was passiert. Du bist jetzt wahrscheinlich nicht im Improvisierten geübt. Und vor allem, es ist kein Spiel. Es ist der Ernstfall, nämlich dein Leben. Da hilft dir auch ein flapsiger Spruch nicht weiter. Die Nachfolge Jesu läuft genau ab. Du weißt nicht, was kommt, welche Situation das ist, welche Konsequenzen das haben wird. Du kannst sicher was für die Stabilisierung deines Glaubens tun. Aber du kannst nicht für dein Tun garantieren. Du hast es nicht in der Hand. Auch wenn du jetzt äußerst entschlossen bist, du hast es nicht in der Hand. Denk an Petrus, der war auch ganz entschlossen. Und handelte dann ganz anders, als es sich gedacht hatte. Dein Entschluss gibt dir keine Sicherheit. Ich habe mal in einem Buch gelesen, ich glaube, das war von Martin Schleske, dem gläubigen Geigenbauer aus München. Der hat gesagt, der Wille ist schon ein wichtiges Instrument in unser Leben, aber wenn es darum geht, mein Leben zu verändern, ist ein ziemlich schwaches Instrument und ziemlich untauglich. Du kannst dich entschließen, ja, es wird aber dein Versagen nicht verhindern. Denk an Petrus. Und wenn Jesus sagt, überschlage die Kosten, dann kannst du das mal durchrechnen. Und dann wirst du früher oder später zu dem Schluss kommen, ich schaffe das nicht. Ich krieg's nicht hin. Mit Sicherheit kann ich es nicht sagen. Natürlich kann dir ein Entschluss weiterhelfen, du hast es trotzdem nicht in der Hand. Die einzige unverrückbare Sicherheit ist die, du bist von Gott bedingungslos geliebt. Das ist sicher. Das ist ein unverdientes Geschenk. Du darfst Gott darum bitten. Ich denke nochmal an Johannes Hartl. Der hat beschrieben, wie er als noch Nichtgläubiger in einer Veranstaltung aus Langeweile nach vorn ging und für sich beten ließ. Seine Eltern hatten ihn da irgendwie hingeschleift. Er hat gesagt, laden die ein, gehe ich halt mal hin, schauen wir mal. Er hatte nichts gesucht, auch Gott nicht. Er hat auch gesagt, ich war ein arroganter Sack. Hat er über sich selber gesagt. Und dann ging er nach vorne und blieb dann mit einem Gefühl zurück, davon will ich mehr. Er war Gott begegnet. Er bezeichnete das selbst als reines Geschenk. Ich habe es nicht gesucht. Aber jetzt sage ich mal, Gott hat mich gesucht und gefunden. Das ist für mich das Resümee des heutigen Textes. Du schaffst es nicht. Es gibt ein schönes Buch von Matthias Hoffmann, das hat den Titel Halleluja, es ist nicht zu schaffen. Halleluja! Also, wenn ich es nicht hinkriege, als die Emma Eiche jetzt beim Emma Eiche ist so eine Spitzenskiläuferin, ne? Schielt schon nach der großen Kristallkugel und dann hat sie einen Fehler gemacht und ist nur Zwölfte geworden. Nachdem sie das andere Rennen um eine Hundertstelsekunde den Sieg verpasst hatte, ist ja interessant, ne? Die war richtig gut. Dann hat sie es doch nicht geschafft. Ich verrate euch, die hat nicht Halleluja gerufen. Gott sagt, es ist nicht zu schaffen. Hast du schon mal versucht, so ähnlich zu werden wie Jesus? Hast du es geschafft? Und wenn du dich noch mehr anstrengst, kannst du machen, du wirst es trotzdem nicht schaffen. Schau dir doch an, wie Jesus gelebt hat. Wie er Liebe und Wahrheit zum Beispiel miteinander verbunden hat, ohne was abzustreichen. Ohne auf einer Seite vom Pferd zu fallen. Kriegst du das hin? Ich habe noch niemanden gefunden, der so leben konnte, wie Jesus gelebt hat. Schau dir nochmal an, was er gesagt hat. Ich bin überzeugt, du wirst es bald merken. Ich schaffe das nicht. Meine Bemühungen und meine Entschlossenheit in allen Ehren, aber es reicht nicht. Gott zu begegnen und dann eine Sehnsucht zu bekommen, so zu werden, wie er ist, ein reines Geschenk. Bitte Gott darum, bitte ihn, dass er der Grund und das Ziel deines Lebens wird. Hör auf die Worte Jesu und handle nach. Hör auf ihn. Wenn du es anders versuchst, wirst du immer wieder scheitern. Für dich kann sich das anfühlen wie das Ende. Es klappt ja doch nicht. Aber für Gott wird es ein Anfang sein. Der Anfang nicht mehr aus deiner Kraft, sondern aus der Kraft Gottes zu leben. Nicht mehr aus deiner. Dein Versagen bringt dir die Chance, wirklich als Christ zu leben, in der Nachfolge Jesu. Du wirst immer wieder versagen. Ja, ich auch. Und so manche, die, zu denen du aufschaust, auch. Hänge dich an Jesus. Er versagt nie, nur er. Er versagt nie, nur er. Zwei Worte zum Schluss. Zuerst ein Wort Jesu. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagt er. Ich bin der Weg. Er sagt nicht, ich zeige dir den Weg und dann zieh mal zu, dass du es hinkriegst. Sagt er nicht. Sondern er sagt, ich bin's. Und das Wort Gottes, das für dieses Jahr als Jahreslosung ausgewählt wurde, das heißt, siehe, ich mache alles neu. Nicht du. Alles. Auch dein Leben, dein Denken, deine Wertmaßstäbe, was du sonst hast. Gott sagt, ich mache alles neu. Er spricht es dir zu. Dir bleibt es zu beten, Gott sei mir Sünder gnädig. So wenig. Jesus erzählt diese Geschichte und sagt, der so gebetet hat, der ging gerechtfertigt nach Hause. Der Gott sei mir Sünder gnädig. Und er sagt zu dir, siehe, schau genau hin, du wirst das erleben, siehe, siehe, ich mache alles neu. Ja, das ist aber doch in der Offenbarung, ja. Aber das ewige Leben, das dir für die neue Welt Gottes versprochen ist, fängt heute und hier schon an. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott zu dir. Alles. Lieber Herr, wie schön ist das. Ja, wir gestehen dir, wir haben es schon manchmal probiert, wir haben es nicht hingekriegt. Aber du magst das. Wir kommen zu dir, Herr. Wie es in dem Lied heißt, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, was Jesus mir gegeben, das ist der Liebe wert. So kommen wir, Herr, mit leeren Händen, ja. Und du sagst, ich mache alles neu. Danke dafür. Amen.